Kampf. Ich glaube, dass jeder von euch das Wort Kampf ganz anders fühlt. Für manch einen von uns war das vielleicht ein Kampf, heute Morgen aufzustehen und pünktlich hier zu erscheinen. Die junge Generation vielleicht kämpft gerade mit Abitur. Ist auch ein Kampf. Manche kämpfen damit, ihre ersten Schritte im Berufsleben zu machen. Ich möchte heute von einem apostolischen Kampf berichten, vielmehr lesen, das berichtet uns der Apostel Paulus. Apostolischer Kampf. Wie sieht er aus? Gibt es sowas überhaupt? Und in der Tat ist es wahr, die Bibel berichtet uns sehr ausführlich darüber, wie so ein apostolischer Kampf aussehen kann. Ich möchte dazu gerne einen Text lesen aus Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. In diesem Kapitel berichtet uns Apostel Paulus, wie sein Kampf für die Gemeinde aussieht. Es ist also ein apostolischer Kampf für die Gemeinde. Und ich habe nicht nur gesagt für die Gemeinde in Kolossee, sondern für die Gemeinde in Kolossee, aber als auch drumherum, für die weltweite Gemeinde. Ich lese den Text. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengeführt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge und mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ihr eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt, ungegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihr auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in den Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie auf öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten der zukünftigen, leibhaftig aber ist das in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lässt ihr euch den Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen und sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ich gebe zu, es ist ein etwas längerer Text. Aber es ist gut zu verstehen, dass Apostel Paulus in seinem Dienst wirklich im Kampf steht, im Kampf für die Gemeinde vor Ort. Und ich frage mich natürlich auch für die universelle Gemeinde, ich frage mich natürlich auch, worin besteht dieser Kampf? Was ist das Anliegen seines Kampfes? Warum ist das so für ihn entscheidend? Er legt sich also wirklich an. Und ich glaube, dass die Schlüsselverse davor liegen, im Kapitel 1, das lese ich auch noch, und dann haben wir den Zusammenhang gut verstanden. Kapitel 1, ab Vers 24 schreibt Apostel Paulus: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für sein Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Und nun aber ist es offenbar seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Denn verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und der Text, Geschwister, sagt uns ganz eindeutig, worin der Kampf besteht. Der Kampf besteht, dass es ein Geheimnis ist, das Gott offenbart hat, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das unterscheidet Christen, wiedergeborenen Menschen, gegenüber den Namenschristen. Das unterscheidet, dass Christen, die wirklich vor Gott persönlich erschienen sind und ihre Vergebung erlebt haben, ihre Annahme, Gottes Annahme erlebt haben, diese Menschen haben ein Geheimnis in sich, das ist Christus in uns. Gott hat in uns Wohnung genommen. Wir müssen nicht unterwegs sein, um Gott zu erreichen, denn Gott ist mit uns, in uns unterwegs. Das ist der wesentliche Unterschied. Und Paulus sagt hier ganz eindeutig, daran bemühe ich mich ab, das ist sein Ziel. Ich verkündige und ermahne allen Menschen und lehre alle Menschen in aller Weisheit, dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Es ist also sein Ziel, dass wir als Kinder Gottes damals auch heute lernen, mit diesem Christus zu leben. Das ist das Ziel. Das ist sein Kampf. Sein Kampf besteht darin, den Aufwand, den er betreibt, dass Menschen, die Christus kennengelernt haben, dass sie auch lernen, mit Christus zu leben. Das ist der Aufwand, den er betreibt. Und das ist in der Tat so, Geschwister, es gibt kein Wachstum ohne Aufwand. Das gibt es nicht. Ja, es gibt kein Wachstum. Egal, ob sie im Garten bleiben, im Gewächshäuschen, wenn sie nicht gießen, wenn sie nicht Unkrautbekämpfung machen, es gibt kein Wachstum. Das kann man eigentlich durchs Leben hindurchziehen. Das trifft auf fast, ich will nicht sagen fast, ich will auf jeden Lebensbereich trifft das zu. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir einen Aufwand betreiben. Und deswegen schreibt Paulus, ich will euch nämlich wissen lassen, und er teilt sie also mit. Ich dachte mir, es wäre doch mal schön, wenn wir mal als Geschwister auch mal mitteilen, was wir für einen Aufwand betreiben, um erwachsen zu werden. Was machen wir zum Beispiel, damit ich reif werde in meinem Glauben? Welchen Kampf oder welche Energie setze ich ein, um voranzukommen? Ja, ich kann euch sagen, dass ich habe zum Beispiel noch keinen Menschen gesehen, der von jetzt auf gleich irgendwas Gutes geschnitzt hat. Der musste etliche Male üben, bis da Figuren oder etwas rauskam, was sehenswürdig war. Ich kenne keinen Menschen, der sich einfach ins Auto gesetzt hat und losgefahren ist und von jetzt auf gleich im Verkehr sicher war. Das gibt's einfach nicht. Man muss also Energie aufwenden. Man muss Energie aufwenden, und auch hier. Ich kenne auch kein Kind, der von heute auf morgen aufgestanden ist und einfach gelaufen ist. Das gibt's einfach nicht. Es gibt Kinder, die aufstehen, aber die fallen auch sehr oft, bis sie dann endlich lernen zu gehen. Und Paulus sagt, das ist mein Kampf, das ist meine Energie, die ich für euch und für die in Laodicea und um alle, die mich von Angesicht nicht gesehen haben, einsetze. Das ist sein Kampf. Er will, dass die Gemeinde wächst. Und ich finde es erstaunlich, wie gezielt er seine Energie einsetzt. Er will nicht nur das Geheimnis in uns sehen, sondern er will sehen, dass dieses Geheimnis in uns auch lebt und auch greifbar wird, also auch lebbar wird. Er sagt im Vers 3, im Kapitel 2, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das ist so entscheidend. Er will, dass wir uns mit Christus beschäftigen. Christus ist dafür da, um ihn zu entdecken. Das ist das Ziel des Glaubenslebens. Das Ziel des Glaubens, wenn Sie sich fragen heute, ich bin zum Glauben gekommen, was ist jetzt nun mein Job? Was habe ich zu tun und was habe ich zu lassen? Das ist die Antwort. Die Antwort ist, Christus zu entdecken. In ganz persönlich in meinem Leben. Ja? Und bevor wir mit dieser Entdeckungsreise beginnen, damit, dass Paulus sagt, Christus genügt. Ja? Er sagt gleich in Vers 3, in dem liegen verborgen alle Weisheit, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus genügt. Also es gibt kein Christus und. Das gibt es nicht. Alles, was wir brauchen für Frömmigkeit, hat uns göttliche Weisheit gegeben, sagt Petrus uns in 2. Petrus. Wir brauchen keinen weiteren Inhalt, damit wir in unserem Glaubensleben vorankommen können. Wenn wir einen Aufwand betreiben, Christus zu erfahren, dann betreiben wir den Aufwand an der entscheidendsten, an der richtigsten Stelle, Geschwister. Und das möchte Paulus uns kommunizieren. Er möchte uns aufrufen, zu reifen Menschen zu werden, indem wir nicht nur Christus in uns, sondern auch Christus mit uns leben. Und das ist eine wahre Herausforderung. Und das beschreibt er auch im Kapitel 4, im Verse 4 bis 7, im zweiten Kapitel. Er sagt, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch mit Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Und jetzt kommt's. Wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, das ist die entscheidendste Stelle, Vers 6 und 7, wie ihr Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Ja, also der Grund zur Freude für Paulus ist, dass er erkennt, dass Menschen, die Christus angenommen haben, die haben festen Glauben und die haben eine Ordnung im Leben. Darüber freut sich Paulus sehr. Wenn wir uns fragen, wie kann ich erkennen, ob Menschen Christen sind, ob Menschen an Christus glauben oder nicht, das ist mit ein Hinweis dafür, ob in meinem Leben Ordnung herrscht und ob mein Glauben sichtbar wird. Ja, wenn ich ein Mensch bin, der grundsätzlich von Ordnung nichts halte, ich rede nicht von der Ordnung in der Küche oder in der Werkstatt, ich rede grundsätzlich von Ordnung in meinem Leben. Wenn ich davon nichts halte und wenn ich meinen Glauben auch nicht sichtbar bringe oder zeige, dann ist das sehr fraglich, ob wir wirklich Christus erfahren haben. Und Paulus sagt hier, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, ja, so lebt auch in ihm. Christus in uns will sichtbar werden. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Um Christus zu erfahren, bedarf es eine gewisse Ordnung im Leben und eine gewisse und feste Schritte. Ja, wenn ich Gott erfahren möchte, muss ich Ordnung schaffen und feste Schritte machen. Das ist, klingt vielleicht so ein bisschen banal und so menschlich, aber das ist, wenn wir das in der Praxis umleben, das ist genau so. Machen wir es mal am Beispiel fest. Wenn Sie Ordnung im Leben bringen wollen und der Start morgen früh gelingt nicht, der morgen früh mal nicht zur Arbeit, zur Schule, zum Studium und sonst wohin, dann muss man gucken, ob der Abend schon gut gelungen ist. Ja, wenn ich natürlich bis 3 Uhr nachts feiere, dann brauche ich nicht wundern, dass ich am nächsten Tag komplett fertig bin, dass ich da nichts mehr lernen kann. Also wenn ich Ordnung in die Schule bringen will, dann muss ich zusehen, dass ich erstmal abends davor vernünftig ins Bett komme. Das sind ganz praktische Elemente des Lebens. Wenn ich Christus entdecken will, dann muss ich einfach mich Zeit nehmen und hier setzen und die Schrift lesen. Und die Schrift lesen nicht nur für die Predigt, sondern ich muss die lesen für mich. Das ist Christus entdecken. Also Ordnung heißt einfach, die Dinge ordnen, damit auch Entfaltung möglich ist. Das ist sind ganz einfache Schritte. Wenn ich ein Auto nicht reparieren möchte, dann muss ich so fahren, dass das Auto nicht kaputt geht. Ja, also nicht über Bordsteinkanten, ja, und vielleicht nicht dahin, wo ich mit dem Auto nicht hingehöre, ja, auf dem Feld oder vielleicht auf dem Felsen. Ja. Das ist ganz normale Momente, die wir aus unserem Leben verstehen. Um Christus zu erfahren, sagt Paulus, ist es notwendig, Ordnung und feste Schritte im Glauben zu machen. Feste Schritte bedeutet auch wirklich Schritte, ja, eine Bewegung, eine Entwicklung zu zeigen. Und das geht auch, Geschwister, auch dann, wenn ich wirklich Aufwand betreibe. Das kommt nicht von alleine. Das kommt nicht von alleine. Von alleine kommt nur Unkraut. Ja, ansonsten muss ich Aufwand betreiben. Ich weiß ganz genau, wo ich klein war und meine Oma war eine sehr fleißige Frau. Ich musste jedes Mal mit ihr in den Garten und der Garten war ja so gut, soweit man gucken konnte, so groß und ich musste diese gebückte Stellung Unkraut jäten, das war ja das Schlimmste, was man machen kann. Und in Kasachstan, wenn die Sonne dann so mittags rum senkrecht steht, das brennt von allen Seiten, von oben die Sonne, von unten die Kraut und das ist echt unangenehm. Ja? Und ich frage dann auch mal, warum müssen wir das machen? Das kommt doch morgen wieder. Ja, das war so versucht, mich da rauszureden. Und Oma sagte, wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden wir hungrig bleiben, weil diese Unkraut das, die Frucht erdrückt. Und da musste ich einfach vertrauen, da gab es auch keine Fluchmöglichkeiten, da ging es einfach weiter. Also der Aufwand, Energie einsetzen, wenn wir das tun, Geschwister, dann entsteht auch gewisse Ordnung und gewisser Fortschritt. Und dieser Aufwand, um diesen Aufwand geht es nicht nur um Unkraut jäten, sondern um tägliche Christuserfahrung. Christus täglich erfahren. Und dann kommt Paulus in Kapitel 2, Verse 8 bis 15. Ich habe es so beschrieben, ich werde das gleich am Ende noch ergänzen, aber ich habe es geschrieben, Glaube ist nicht ein sinnloser Aufwand mit Menschenverstand. Das ist ja das, was viele so sich bemühen, Menschenverstand vorneweg zu stellen. Und Paulus warnt das sehr deutlich, das ist einmal in Vers 8 und Vers 16. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf Mächte der Welt und nicht auf Christus. Also seht zu, dass die Basis bleibt. Vertauscht das nicht. Ja? Vertauscht das nicht. Es ist so wichtig, dass wir auch bereits als Jugendliche für unser Leben die richtige Basis wählen. Auch richtigen Beruf wählen. Das ist so wichtig, dass wir uns richtige Entscheidungen treffen in dieser Hinsicht. Als meine Kinder in der Berufsfindungsphase waren, habe ich da einen regelrechten Kampf gehabt, weil da Vorschläge manchmal auf dem Tisch lagen, wo ich dachte, wie kommt man da drauf? Ja? Zum Glück hat sie das gelegt. Aber ich möchte ein Beispiel geben, weil es auch hier ein Beispiel ist in der Bibel. Ich möchte diesem Berufszweig nichts antun, aber das ist halt die Realität. Wenn alle Philosophen dieser Welt, nehmen wir mal an, von heute auf morgen verschwinden würden, da würde es ja keinen merken. Kein Mensch würde es merken. Wenn alle Krankenschwestern von heute auf morgen verschwinden würden, hätten wir ein Problem. Ja? Oder Bäcker. Oder Kraftfahrer. Nennen Sie einen anderen Beruf. Oder Lehrer. Oder Ärzte. Metallverarbeiter. Nennen Sie andere Berufe. Aber Philosoph ist so ein Berufsbild, ich möchte ja kein Plädoyer für halten, aber wenn die alle verschwinden würden, wird kein Mensch merken. Ja? Und Paulus schreibt das ja auch so deutlich. Es ist so ein Teil meiner Seele, den ich einfach loswerden möchte. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie oder leeren Trug. Also alles eigentlich, was leer ist, was nichts bedeutet. Ja? Und Philosophie heißt ja nichts anderes wie der Suchende ist unterwegs. Die Suche auf die Wahrheit. Ja. Er sagt, seht zu, dass ihr nicht gegründet seid auf der Lehre von Menschen und auf Mächten der Welt und nicht auf Christus. Also verschiebt nicht die Basis, denn in ihm ist alles. Also Christus braucht keinen Zusatz. Christus braucht keinen Zusatz. Es gibt kein Christus plus. Es gibt nur Christus allein. Und das muss man immer wieder für den Glauben, für den persönlichen Glauben festhalten. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Geschwister, und das ist so, wir müssen das so vorstellen, stellen Sie mal vor, Sie sitzen in Ihrem Elternhaus und Sie genießen eine wirklich prächtige Mahlzeit. Wirklich, da ist alles da, da ist das Erste, das Zweite, das Dritte, das ist ein Nachtisch und so weiter, ist alles da. Ja, und plötzlich werden sie gerufen und sie verlassen das Haus, weil da draußen etwas angeboten wird, das komplett daneben ist. Das kann noch nicht mal an die Mahlzeit von Mama heranreichen. Aber sie gehen, weil die Kumpels halt sie so verlockend rufen. Und sie wissen aber, dass wenn sie gehen, dann gibt es kein Essen zu Hause. Und ich weiß aus von mir heraus, also von meiner Erfahrung heraus, ich bin gelaufen, weil die Gemeinschaft mit meinen Kumpels war mir oft wichtiger als das Essen mit der Familie. Und genau sagt Paulus hier auch, wohnt die ganze Fülle Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr alle Teile nehmen, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden und Beschneidung nicht mit Händen geschieht. Also er möchte jetzt uns einladen zu den Vorteilen, zum gedeckten Tisch, das wir in Christus haben und möchte eigentlich uns kommunizieren, es gibt keinen Anlass, diesen Tisch zu verlassen, als ihr nämlich euren fleischlichen Wesen ablegt in der Berufung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes,
der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Wir sind, so sagt Paulus, ganz gemacht worden. Menschen in Christus sind ganz gemacht worden. Ja, diese Menschen sind immer noch fehlbar, diese Menschen können auch sündigen, ja, das ist wahr. Diese Menschen sind leider nicht perfekt. Diese Menschen können auch die größten Schandtaten vollbringen, auch das ist leider wahr. Aber die Wahrheit ist auch, dass diese Menschen auch ganz sind. Die sind ganz vergeben, ganz angenommen, ganz geliebt. Christus ist auch ganz in uns. Die Menschen sind ganz, die sind nicht kaputt, die sind ganz. Warum sind wir ganz? Weil unsere Sünden von uns entfernt worden sind, weil wir vergeben worden sind, weil wir angenommen worden sind, weil Christus uns dafür fertig gemacht hat. Er sagt uns in Vers 13, er hat uns unsere Sünden vergeben. Das Fehlen, das am Ziel vorbeitreiben, das, was uns von Gott trennt, das hat er entfernt, das hat Christus gemacht. Das haben wir nicht gemacht, das hat Christus gemacht. Sein Opfer ist vollkommen und wir brauchen nur Christus. Und dann kommt es in Vers 14 und sagt, er hat den Schuldbrief getilgt. Also alle Anforderungen, die zu erfüllen wären, die sind erfüllt worden. Alle Schulden, die wir irgendwo gemacht haben und die wir machen werden, auch zukünftige und vergangene, die sind alle bezahlt worden, mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und hat an das Kreuz geheftet. Jetzt kommt etwas, was der Autorität ausspricht, und zwar Vers 10. Er hat die Mächte und Gewalten, schauen Sie mal, wenn Sie Vers 15 lesen, schauen Sie mal in Vers 10, da steht das, dass, weil Christus das Haupt der Mächte und Gewalten ist, deswegen ist es möglich in Vers 15, dass er alle Mächte und Gewalten, ihre Mächte und Macht entkleidet hat und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das ist unser Gott. Gott ist ein Gott des Sieges. Er hat Triumph aus diesen Mächten gemacht. Und ich finde, das ist immer wieder gut vor Augen zu halten, gerade angesichts des Abendmahles, wenn wir zu dem Tisch gehen, dass wir verstehen, dass Gott uns einen Tisch aufdeckt, an dem wir nichts verdient haben, sondern dass ein Tisch, an dem wir eingeladen worden sind, weil er uns ganz gemacht hat. Er hat uns vergeben. Wir sind am Teil an seiner Gotthaftigkeit. Und das ist unglaubliches Geheimnis, das vor Zeiten, vor Ewigkeiten im Alten Testament nicht offenbart war. Das ist erst offenbart im Neuen Testament. Dass Gott in, und das macht den Unterschied auch zwischen Religion und Glauben. Religion ist dieses Wort religare, diese Verbindung zurück zu Gott, Bemühungen, die Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten oder herzustellen. Und Glaube ist, dass Gott in einem Platz nimmt, in eine Wohnung nimmt. Er vergibt einen, er nimmt einen an und sagt, ich lebe in dir, du bist mein. Das macht den Glauben im Unterschied zur Religion. Glaube ist nicht ein sinnloser Aufwand mit Menschenverstand, jetzt kommt die Ergänzung. Glaube ist eine Entdeckungsreise mit Christus in mir. Glaube ist eine Entdeckungsreise mit Christus in mir. Das ist mit der Ehe. Wenn junge Leute heiraten, dann denken sie, die kennen sich. Die kennen sie gar nicht. Dann lebt man ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und man entdeckt immer wieder. Obwohl man schon drei Jahre mit einem Ehepartner gelebt hat, oder 25 oder 30 Jahre, man entdeckt immer wieder neu den Ehepartner. Das ist eine Entdeckungsreise. Eine Ehe ist eine Entdeckungsreise. Genauso ist es auch mit dem Christus. Glaube ist eine Entdeckungsreise von Christus in mir. Und das möchte Paulus. Dafür setzt er seine Energie ein, damit wir dort vorankommen. Er möchte, dass wir erwachsen werden und das ist sein Kampf. Und jetzt kommen wir zum Schluss des Kapitels. Glaube, ich habe das etwas lustig formuliert vielleicht, das werde ich am Ende auch ergänzen. Glaube ist nicht, die Nerven liegen blank auf Wand. Das ist nämlich bei der Welt so. Vers 16, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten der zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Menschen, die immer im Schatten leben, die haben so ein Problem mit dem Licht. Und das ist auch unser Problem. Wenn wir zu Christus kommen, werden erstmal unsere Sünden sichtbar, aber da werden sie vergeben. Und dann freuen wir uns über das Licht. Und dann haben wir ein Problem mit dem Schatten. Und genau das ist das. Dieser Schatten möchte immer wieder in unserem Leben Platz gewinnen. Und Paulus sagt, seht zu, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Christen können, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, Christen können gewisse Einstellungen im Leben ausleben, aber dabei dürfen sie nicht ideologisch werden. Das ist ganz entscheidend, weil Paulus das hier sehr deutlich in diesem Vers formuliert. Ich komme am Ende darauf nochmal zurück. Er sagt, das alles ist nur Schatten der Zukünftigen. Christus hat das sichtbar gemacht. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt. In falscher Demut, Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Das ist ein Glaube mit falschem Stil. Das ist auch ein Glaube, aber mit falschen Zielen. Weil der Inhalt des Glaubens ist nicht mehr Christus, sondern der Inhalt des Glaubens ist etwas, was ich irgendwas erfahren habe oder irgendwo entdeckt habe oder gesehen habe. Der Inhalt des Glaubens ist immer Christus. Ich kann Christus in mir nicht edler machen, Geschwister. Viele Christen meinen ja so, wenn ich eine bestimmte Erfahrung gemacht habe oder wenn ich bestimmte Praxis ausübe, dann wird Christus in mir edler. Das ist aber nicht wahr. Ich kann den Christus in mir nicht edler machen. Der Christus in mir macht mich edler. Das ist der Unterschied. Und ich wünsche, dass wir das, was Paulus hier sagt, auch begreifen. Es macht keinen Sinn, sich mit dem Schatten zu beschäftigen. Wenn ihr nur mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzung auferlegen, als lebt ihr noch in der Welt? Also komplett falsche Akzente setzen. Du sollst nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll da verbraucht und verzehrt werden. Ich sage ganz bewusst so, die Bibel sagt das deutlich, es soll alles verbraucht und verzehrt werden. Wenn einer meint, das eine oder das andere nicht zu essen aus gesundheitlichen Gründen, sehr gerne. Aber es darf nicht ideologisch werden. Paulus sagt das, es ist nicht der Glaube, in dem wir Akzente hervorheben und meinen dann, etwas Tolles entdeckt zu haben. Sondern sobald wir Christus versetzen oder verlegen, verschieben wir die Inhalte. Und es gibt keinen anderen Inhalt, Glaubensinhalt als Christus allein. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sind aber nichts wert, als befriedigen sie nur das Fleisch. Es sind Gebote von Menschen. Und manchmal können diese Gebote so heilig sein, dass selbst unser Herr, als er auf dieser Erde lebte und wandelte, dass er predigen musste und sagte, und das Gesetz Mose gerade stellen musste. Er musste also die Gesetze Mose nochmal neu erklären, weil Menschen über die Jahre hinweg diese Gesetze Mose verdreht haben. Er musste das gerade stellen. Und das kann auch uns passieren, Geschwister. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer darauf achten, dass die Basis passt, dass es nicht unsere Gebote der Menschen sind, sondern die Gebote unseres Herrn. Glaube ist nicht der Nervenliegen-Blank-Aufwand. Das ist ja meistens bei den Menschen, die versuchen, mit eigenen Mühen irgendwie gut zu stellen, weil sie nie auch selbst genügend erleben. Christus sagt, du musst dich nicht beweisen. Ja, das ist so schön, wenn man in der Ehe lebt und sich nicht beweisen muss. Ist das schon aufgefallen? Wenn man in der Ehe sich immer beweisen muss, um geliebt zu werden, das scheitert sehr schnell. Wenn ein junges Paar geheiratet hat und sie oder er muss sie beweisen, damit man die Liebe vom anderen erlebt, vom Partner, diese Ehe steht andauernd unter Spannung. Das ist also eine Leistung gegen Liebe. Das ist aber bei Christus nicht so. Das ist aber in dieser Welt so. Du darfst das nicht essen, du darfst das nicht anrühren, du darfst das nicht. Das meine ich jetzt nicht mit, mir ist jetzt alles erlaubt und morgen kann ich sündigen und machen, was ich will. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte nur sagen, dass manche Menschen die biblischen Glauben so verdrehen und missbrauchen, dass sie dann plötzlich heiliger dastehen daneben als Christus. Das ist mein Problem. Und das Problem ist, was auch Paulus hat. Er sagt, wenn ihr erwachsen werden wollt, wenn ihr wollt voranzukommen in eurem Glauben, dann ist es wichtig, auf Christus zu bauen. Glauben ist nicht also ein Nervenliegen-Blank-Aufwand, also einen Aufwand zu betreiben im Schatten, sondern ein Glaube ist die Erfahrung, vom Haupt her zu leben. Das ist so entscheidend, vom Haupt her zu leben. Christus sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist so gut. Wenn das Haupt Ihnen und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist so gut. Christus sagt das. Christus sagt das mir ganz deutlich. Er möchte, dass wir uns was sagen lassen. Vers 19 sagt er, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wort. Das ist es. Wenn es ein Wachstum gibt, dann gibt es deswegen, weil wir am Haupt dranbleiben und nicht an den Gesetzen von Menschen kleben. Wir müssen an dem Haupt dranbleiben. Und man sagt ja, ich bin jetzt nicht der Mediziner, vielleicht gibt es unter uns welche, die mir das besser beibringen können. Aber ich habe gelernt, wenn das Gehirn tot ist, ist alles andere auch tot. Und wenn wir nicht an dem Haupt angeschlossen sind, dann ist es egal, wie viele Muskeln Ihre Füße und Beine haben. Dann ist es egal, was mein Herz kann und nicht kann, wenn ich nicht am Haupt angeschlossen bin. Und das ist das, was Paulus möchte. Paulus möchte uns sagen, Freunde, Geschwister, es ist wichtig, und das ist das, was er in Kapitel 1, Vers 28 beschreibt, das ist sein Kampf, den verkündigen wir, Christus in euch, den verkündigen wir. Und dann mahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Darf ich fragen, was ist Ihr Aufwand? Das müssen wir natürlich nicht beantworten, das verstehe ich schon. Aber für was mühen Sie sich ab? Die Energie Ihres Lebens, wo ist sie versenkt? An welcher Stelle? Apostel Paulus hat die Energie daran versenkt, seines Lebens Menschen nicht nur zu Christus zu führen, sondern Menschen auch beizubringen, mit Christus zu leben. Und das ist ein sehr edler Ansatz. Geschwister, das ist für uns sehr wichtig, dass wir uns bewusst machen heute, bin ich am Kopf, am Haupt angeschlossen? Erlebe ich, dass Gott an mir wirkt? Erlebe ich, dass Gott in meinem Leben Veränderung wirkt? Weil wenn ich nicht am Haupt angeschlossen bin, gibt es auch keine Veränderung, egal wie viel Aufwand ich betreibe. Das ist so entscheidend, dass wir mit unserem Herrn in Verbindung leben, dass dieser Herr in meinem Leben hineinsprechen kann, hineinreden kann, dass er Zeit hat. Einmal war in meinem Leben so, dass er mich für 2 Tage ins Krankenhaus gelegt hat, weil ich da zuhören konnte. Ich habe da Buße getan auf dem Bett. Es waren nur 2 Tage, war nichts Wildes. Aber da habe ich die Bibel gelesen und hat mir gesagt, Junge, das wollte ich schon lange sagen, aber du hast ja nie zugehört, du hast ja nie Zeit für mich. Das war eine Lektion für mich. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, Geschwister, lass uns dafür danken, dass der Herr in uns lebt. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Erwartung der Herrlichkeit, dass Christus in uns lebt. Und dieser Christus möchte in uns sich entfalten. Wir wollen danken, dass er möchte, dass wir mit ihm leben. Es ist sein höchstes Interesse. Ich bin meinem Herrn so dankbar, dass auch wenn ich manchmal nicht will und wenn ich enttäuscht bin und vielleicht kein Interesse für ihn zeige, Gott immer wieder zu mir sagt, ich habe Interesse an dir. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Geschwister, dafür können wir heute danken. Wenn wir heute Abend mal gemeinsam feiern, möchten wir danken, dass wir vergeben sind. Das ist unser Schuldbrief, mein Schuldbrief, mein persönlicher, nicht von irgendjemandem, dass er getilgt ist. Der ist gelöscht. Ich bin ganz. Ich wünsche, dass wir in diesem Bewusstsein heute zum dem Mahl des Herrn gehen und wirklich mit dankbaren Herzen sagen, Herr Jesus, du hast zu mir den Weg gemacht, du hast dich zu mir auf den Weg gemacht, hast mich gesucht und gefunden und du bist dabei, mit mir diese Entdeckungsreise zu machen. Jesus ist mein Schöpfer, Jesus ist mein Retter. Und heute im Abendmahl wollen wir uns daran erinnern und dafür danken, dass Jesus nicht mein Richter ist. Das sollte unser Herz dankbar stimmen. Er ist nicht mein Richter. Er hat mir vergeben. Wenn Sie Kind Gottes sind, wenn Sie kein Kind Gottes sind, dann ist er Ihr Richter. Wenn Sie das nicht so sagen können, Christus ist in mir, dann ist dieser Schöpfer, dann ist dieser Retter auch ihr Richter. Aber wir als Kinder Gottes, als Gemeinde vor Ort, möchten heute unser Herzen öffnen für unseren Herrn und ihm preisen dafür, dass er uns angenommen hat, dass er hier lebt und dass er mich liebt. Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Ich lade euch ein, aufzustehen und gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Sie können auch gerne beten, wenn Sie möchten.